Ja, ich habe das schon richtig genossen hier, gute Gespräche geführt am Tisch und gut gegessen. Ich hoffe, ihr auch und fühlt euch so rundum wohl und dass das jetzt auch so weitergeht mit diesem Vortrag, den ich halten möchte zu dem Thema, wer schneller lebt, ist eher fertig, Ruhe finden für die Seele. Dieses Ruhe finden für die Seele habe ich abgeleitet von einem Bibeltext. Es sind Originalworte von Jesus Christus, der gesagt hat, wir sehen das auf der nächsten Folie, wir können das mal mitlesen. Ich möchte diesen Text an den Anfang stellen. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich habe vor einiger Zeit mit einem leitenden Mitarbeiter einer mittelständischen Firma mich unterhalten. Er hatte einen Burnout und er erzählte mir dann ganz offen von seinem Gespräch mit dem Psychotherapeuten. Und der Psychotherapeut hatte ihn gefragt: Ja, sagen Sie mal, Herr so und so, wie lange haben Sie denn eigentlich immer gearbeitet? Ja, hat er gesagt, bis ich fertig war. Ja, sagt er, das haben Sie ja jetzt erreicht. Ja, er war fix und fertig, er war völlig am Ende. Der Sozialphilosoph Hartmut Rosa hat gesagt, dass unsere Gesellschaft sich in einem Zeitalter der Beschleunigung befindet. Mit ihrem Streben nach immer mehr Wachstum und Gewinn steht sie vor dem kollektiven Burnout. Und das ist, was wir vielleicht doch alle wahrnehmen, dass wir unglaublich Fahrt aufgenommen haben und den Eindruck haben, wir kriegen den Zug nicht mehr gestoppt. Das erinnert mich an einen Thriller mit Denzel Washington, Unstoppable, vielleicht kennen den manche. Da ist so ein Güterzug, der sich irgendwie verselbstständigt in Bewegung setzt mit giftigen Chemikalien und keiner weiß, diesen Zug irgendwie zu stoppen und die Angst ist da, dass er entgleist, dass er einen riesen Schaden anrichtet und dann kommt natürlich nachher der Held, der es schafft, diesen Zug zu stoppen. Und die Frage ist, wer ist der Held in unserem Leben, der unseren Zug mal anhält, so dass wir zur Ruhe kommen? Wie schnell sich gesellschaftlicher Wandel vollzieht und Veränderungen uns über Nacht betreffen, das erleben wir ja gerade an den großen Themen. Also ein Beispiel, die Flüchtlingsgeschichte, die hat ja unser ganzes Land verändert, ja, die hat die Politik verändert, die hat, ich würde sogar sagen, unser Land polarisiert. Es sind riesengroße Herausforderungen. Energiewende, Flüchtlingskrise, Klimawandel, die globalen Konfliktherde, wenn man sich überlegt, wer überall an der Macht sitzt, was für Menschen das sind, das schafft auch nicht gerade Vertrauen. Terrorismus, aber auch die Herausforderung der Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Wir mussten ja jetzt schon seit langem sehr viele Informationen auf einmal verarbeiten. Es ist ja heute so, also wir leben schon lange im Informationszeitalter. Informationen sind ja kein Problem mehr. Man kommt an alle Informationen dran, die man braucht. Die Herausforderung ist, dass wir die Entscheidung treffen, welche Informationen sind für mich wichtig und welche kann ich getrost weglassen. Wir sprechen von der Halbwertzeit des Wissens. Alle 2 bis 3 Jahre verdoppelt sich das Wissen der gesamten Menschheit. Das ist unglaublich, in der IT-Branche sogar jährlich. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sich also jährlich das Wissen in der IT-Branche verdoppelt. Unglaublich. Ihr könnt euch bestimmt noch an die Anfänge des Faxgerätes erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil wir damals in Kanada waren, meine Frau und ich, und sehnsüchtig auf Faxe gewartet haben. Und das war ja damals eine Revolution in der Datenübertragung. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das ist vielleicht, weiß nicht, 30 Jahre her oder so. Und damals, ich weiß noch, wir hatten einen Kollegen, da lachen wir heute noch drüber, der stand vor dem Faxgerät und sprach da hinein, weil er dachte, das wäre so eine Art Sprachübertragung. Der hat das gar nicht verstanden, ne? Aber es war schon toll, dass da irgendwo so ein Blatt rauskam, ja. Und man musste dann vorher anrufen, ich schicke dir einen Fax, dann hat er noch das Telefon umgestellt und dann kam es nicht. Man ruft nochmal an, ist das Fax eigentlich angekommen? Nee, noch nicht. Und wenn es dann ankam, hat er zurückgerufen, jetzt ist das Fax angekommen und alle haben sich gefreut. Ja, das ist unglaublich, das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß noch, welche Begeisterung das war, dass man ein Faxgerät hatte. Wenn ich heute eine WhatsApp oder sonst irgendwas von meinen Kindern bekomme, die erwarten, dass ich sofort reagiere und viele andere auch, ja, ich kann oft so schnell gar nicht antworten, ja. Als Kolumbus Amerika entdeckt hat, da hat es 1,5 Jahre gedauert, bis es die restliche Welt auch erfahren hat. Also das ist nur ein kleines Beispiel, um zu sehen, wie schnell alles gegangen ist. Und vor allen Dingen auch komplex geworden ist. Der Soziologe Peter Kroos hat den Begriff der Multi-Optionsgesellschaft geprägt und er meint damit, dass die Optionen ständig gesteigert werden. Und unsere Konsumgesellschaft lebt davon, ständig neue Bedürfnisse in uns zu wecken. Ich weiß noch, als unsere älteste Tochter, die ist mittlerweile 27, als sie Teenager war, dann hat sie die Werbeblättchen im Dorf ausgetragen. Und dann haben wir immer die Beilagen gezählt, weil ne, je mehr Beilagen, je mehr Kohle gab's. Also dann haben wir uns immer gefreut. Und das waren 17 Beilagen, ja, das war so die Spitze. Und dann rief noch ein Wettbewerber an und sagte, er könnte noch mal 10 Beilagen ihr zusätzlich verschaffen, die sie mitverteilt. Und heute ist es so, das wird, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das wird immer mehr, das passt fast nicht mehr in die Zeitungsrolle, was wir sonntags abends bekommen. Und wenn ich das durchschaue, ja, die Zeit hätte ich gar nicht, dann wüsste ich auch, was mir fehlt, ja. Dann müsste ich gucken, dass ich die Termine nicht verpasse. Ja, jetzt Black Friday, ja, meine Frau, die ging mir heute schon so ein bisschen auf die Nerven, ja, weil sie sagt, guck, es ist Black Friday, wir könnten das hier 30% günstiger kriegen. Und so gibt es immer Angebote und wir merken gar nicht, dass wir unglaublich getrieben werden durch diese Dinge. Ein großes Problem ist, die Seele kommt nicht hinterher. Und das geschieht zeitversetzt. Das merken wir nicht gleich. Die Erschöpfungszustände, das Ausgebranntsein, auch sonstige psychische Erkrankungen, Schlafstörungen. Junge Leute haben Schlafstörungen, haben Bluthochdruck. Heute kriegen 30, 40-Jährige Herzinfarkt. Das war damals ein Thema für die ab 60-Jährigen. Ja, die Leute werden immer jünger, die diese Symptome haben, diese Stresssymptome und nicht mehr weiter wissen. Ich habe gerade noch vor kurzem in unserer regionalen Zeitung, das ist die Rheinzeitung, gelesen, dass von 2006 bis 2016 die psychischen Erkrankungen unter den 18- bis 25-Jährigen um 76% gestiegen sind. 7 bis 8% dieser Altersgruppe, 18 bis 25, leiden unter Depressionen. Also es wurde von Krankenkassen in Auftrag gegeben, gibt da mehrere Studien, die diese Zahlen bestätigen. Erinnert mich an eine Geschichte, von Europäern, die sich einen Indianer als Scout genommen hatten, weil sie irgendwo so ein Urwalddorf besuchen wollten. Und dann ging das am Anfang richtig gut voran. Und nach dem dritten Tag, die waren richtig froh, oh super, wir erreichen unser Ziel. Und am dritten Tag saß dann der Indianer am Lagerfeuer und bewegte sich nicht mehr. Ja. Und dann drangen diese Europäer in ihn ein und sagten, hey, wir müssen doch weiter, ne? Wir müssen doch pünktlich sein, wir müssen unser Ziel erreichen, was ist mit dir los? Und dann sagte der Indianer, ich warte auf meine Seele. Sie konnte bei dem hohen Tempo nicht Schritt halten. Und das ist meine Frage, die ich heute Abend stellen möchte. Wo bleibt die Zeit in unserem Leben, um auf unsere Seele zu warten? Und ich bin überzeugt, das eigentliche Problem ist, dass wir nicht dazu kommen, unsere eigentlichen tiefer liegenden Themen und Probleme anzugehen, weil wir ständig abgelenkt sind durch diese hohe Geschwindigkeit, die wir versuchen mitzugehen. Es ist ein Getriebensein und wir sind in diesem Getriebensein und manchmal merken wir es vielleicht gar nicht, sind wir so gefangen und betreiben ständig nur Symptombehandlung und gehen nicht an die Ursachen des Problems. Wir gehen nicht wirklich an die wichtigen Themen unseres Lebens. Und aus meiner Sicht, ich bin überzeugt davon, ist das eine Strategie des Teufels. Die Strategie des Teufels ist Ablenkung, 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 damit wir nicht zu den eigentlichen Themen kommen. Ich habe mich gefragt, was sind die eigentlichen Themen unseres Lebens? Und ich komme mal zurück hier zu diesem Text. Das ist ja ein unglaubliches Versprechen, das Jesus hier macht. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch, also stellt euer Leben unter meine Leitung und lernt von mir. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Also unser Leben unter seine Leitung stellen und von ihm lernen. Also das ist ein Prozess. Auch für Christen ist das ein Prozess, von Jesus zu lernen, um Ruhe für die Seele zu finden. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Themen, die uns wirklich beschäftigen? Was würde dir helfen? Was würdest du, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, Jesus zu fragen, Mensch, das möchte ich von dir lernen. Was würdest du denn gerne lernen? Was sind denn die wirklichen Themen deines Lebens? Und ich habe mal so ein paar Themen zusammengestellt. Ich weiß nicht, ob deine Themen dabei sind. Vielleicht hast du auch noch andere Themen und das ist völlig in Ordnung. Aber das sind so 10 Themen ungefähr, die ich mal hier auflisten möchte. Und du kannst jetzt mal überlegen und sagen, das ist mein Thema. Oder vielleicht 2, das sind meine 2 Themen. Oder es sind eben noch andere. Zum Beispiel, ich lerne, dass mein Wert nicht von meiner Leistung abhängt. Ich lerne, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich lerne, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Ich lerne, dem Erwartungsdruck der anderen zu widerstehen und öfter mal Nein zu sagen. Ich lerne, denen zu vergeben, die mir Unrecht getan haben. Ich lerne, meine Grenzen zu akzeptieren und mich daran zu freuen. Ich lerne, in meine Berufung hineinzufinden und darin treu zu sein. Ich lerne, anderen Gutes zu tun und sie zu fördern. Ich lerne, genügsam zu sein und meinen Besitz mit anderen zu teilen. Ich lerne, zu ruhen und Gott das Gelingen meiner Arbeit anzuvertrauen. Ich lerne, Jesus in meinem Alltag einzubeziehen und nichts mehr ohne ihn zu tun. Das sind so Themen, die ich beliebig zusammengestellt habe. Vielleicht ist dein Thema dabei, vielleicht hast du ein anderes. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht ablenken lässt, dass du bereit bist, wenn es um Ruhe für deine Seele geht, wenn es darum geht, dass dein Leben die richtigen Prioritäten bekommt, dass du auch die Themen angehst, die für dich wichtig sind. Und ich glaube, du wirst das erkennen. Und ich möchte dir vorschlagen, dass du dir vielleicht ein Thema mal vornimmst für ein halbes Jahr und sagst, ich möchte mal ein gutes Buch dazu lesen. Noch besser, wenn du sagst, ich lese mal die Bibel zu diesem Thema, also mit dieser Frage im Hinterkopf und mal sehen, was Gott so ganz persönlich zu mir sagt durch sein Wort. Vielleicht ist es auch gut, wenn du mit einem guten Freund darüber sprichst. Ich finde das immer hilfreich, mit jemandem, dem man vertraut, mal ganz offen über seine Themen zu sprechen, zu sagen, du, ich habe das immer weggedrückt, aber eigentlich ist das mein Thema. Ich definiere mich über meine Leistung oder ein anderes Thema oder was auch. Sprich darüber. Das wird auf alle Fälle, wird dich das weiterbringen. Ich habe das persönlich so erlebt. Vor einiger Zeit wusste ich, es ist unbedingt dran, dass ich mich öffne. Ich hatte so 3 Themen für mich. Das eine war, dass meine Frau immer gesagt hat, du bist so empfindlich, du bist so gereizt, so dünnhäutig. Und ich musste zugeben, dass das stimmt, obwohl ich das nicht einordnen kann, warum ich bei manchen Themen immer in die Luft ging. Und ich wollte der Sache aber auf den Grund gehen. Dann hatte ich so einen Beziehungskonflikt in der Verwandtschaft, also im nahen Familienumfeld. Der musste gelöst werden. Und dann ging es für mich noch um so berufliche Fragen, wo geht's hin und wo, da wollte ich mich neu ausrichten. Und ich bin diese Themen angegangen, indem ich einen guten Freund aufgesucht habe und mit ihm über diese Themen über einen längeren Zeitraum hinweg gesprochen habe. Und das hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe vor einigen Jahren ein Seminar besucht mit einem vielversprechenden Thema. Für immer aufgeräumt, 20% mehr Effektivität im Büro. Und als ich das las, dachte ich, das ist mein Thema. Wenn ihr mein Büro sehen würdet, dann würdet ihr mir sofort glauben, ja, ich bin ein Chaot. Ich liebe Ordnung, aber ich kann sie nicht halten. Das war so ähnlich wie mit der Garage, die wir da das letzte Video Clip, ja. So, das hätte ich auch sein können, aber es dauert dann nicht lange und dann sieht es wieder so aus wie vorher. Ich bin zu diesem Seminar gegangen und da ging es um 3 Punkte. Erstens, wegwerfen. Also man braucht einen großen Papierkorb und eine wichtige Fragestellung war, was habe ich ein Jahr nicht benutzt, das kann alles weg. Funktioniert auch bei Frauen vor ihrem Kleiderschrank, ja. Den Tipp könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, kostenlos. Aber bei mir waren das Kassetten, unendlich viele Sachen, die ich aufgehoben habe, die ich immer noch mal machen wollte, hören wollte und so weiter. Und ich habe so richtig aufgeräumt mit Hilfe meiner Frau damals und dieses Seminars. Das ist mir wirklich gelungen. Jetzt wär jetzt wieder mal dran für mich. Der zweite Punkt ist, es bleibt ja da nicht mehr viel übrig, ne, wenn wir alles wegtun, was wir ein Jahr lang nicht gebraucht haben. Also nicht alles wegschmeißen. Manches, ne, war dann am Speicher oder so. Und der zweite Punkt ist, dass man den Rest neu ordnet und ein System erstellt. Das ist mir auch noch gelungen. Und dann im dritten Punkt, das war der schwierige Punkt, ging es um die Systempflege. Also, dass man das auch in der Praxis anwendet, also ein ordentliches Ablagesystem hat und so weiter. Also viele von euch arbeiten vielleicht in dem Organisationsbereich oder im Büro, ja, denen sage ich nichts Neues, die haben das voll im Griff. Für mich war das damals klasse. Und ja, gelernt habe ich nur einen Teil. Ich dachte, das passt so genau zu diesem Vers, was, Moment, ich habe den glaube ich auch, ja, zu dem, was Jesus gesagt hat. Da stecken genau diese drei Punkte drin. Der erste Punkt ist, mein Leben entrümpeln, die Lasten abwerfen, die erdrücken. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich habe mal so ein paar Punkte, die wir vielleicht loswerden können, vielleicht sogar heute Abend. Das wäre großartig, wenn wir uns entscheiden, Dinge abzuwerfen oder dass Jesus uns die Dinge abnimmt, die uns eigentlich belasten. Ich fange mal mit Sonstiges an. Normalerweise steht das am Ende. Aber ich finde das so wichtig, weil das sind die Dinge, die wir oft nicht so bewusst wahrnehmen, die uns aber irgendwie zumüllen. Im Hebräerbrief steht ein Vers, da wird das Glaubensleben mit einem Lauf verglichen und da steht, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Also es geht jetzt mal noch nicht um die Sünde, sondern es geht das, was uns irgendwie beim Laufen hindert. Ich habe gerade noch mit einem Freund gesprochen vor ein paar Tagen, der mir erzählt hat, dass er so seine Münzsammlung, er war ein begeisterter Münzsammler und das ist eine Sucht geworden bei ihm. Er hat Münzen gekauft, heimlich, ja, und sie versteckt, damit seine Frau das nicht sieht. Und irgendwann hat er das kapiert und hat dann seine ganze Münzsammlung weggegeben. Das ist vielleicht nur ein kleines Beispiel. Die Frage ist, welche Dinge haben sich in meinem Leben eingeschlichen und breit gemacht, die mich unwahrscheinlich viel Kraft kosten, vielleicht irgendwelche Angewohnheiten, Dinge, die an sich nicht verkehrt sind, wenn sie den richtigen Stellenwert in meinem Leben haben. Das kann ein Hobby sein, das kann bestimmte Beziehungen sein, irgendwelche Angewohnheiten. Was muss ich eigentlich entsorgen, damit ich wieder frei werde? Umgang mit Medien, Internet, Smartphone, Bücher. Was belastet mich? Was frisst viel Zeit? Was ist fruchtlos? Jesus sagt mal in Johannes 15, er vergleicht Weinstock und Rebe mit unserer Beziehung, die wir zu ihm haben. Und er sagt, dass er genauso wie ein Winzer dann den Weinstock reinigt oder die Reben reinigt und Dinge abschneidet, damit die anderen mehr Frucht bringen. So sagt er, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das, also diesen Kreislauf kennen wir natürlich alle sehr gut aus der Natur und so muss es auch in unserem Leben geschehen. Dinge müssen abgeschnitten werden, damit das, was wirklich Wert hat, erhalten bleibt und mehr Frucht bringt. Damit wir am Leben bleiben, geistig, geistlich, seelisch am Leben bleiben, muss immer wieder geschnitten werden. Und die Frage ist, was muss in deinem Leben abgeschnitten werden? Damit du frei werden kannst, damit du weitergehen kannst. Ein anderes Thema ist Umgang mit Sorgen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Strategie des Teufels ist Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Und Gottes Strategie ist Gebet, Gebet, Gebet. Weil, nicht als Pflichterfüllung, weil er mit uns in Beziehung sein möchte. Er möchte, dass wir mit ihm über alles sprechen. Und es stehen so starke Dinge in Gottes Wort. Also stellen wir uns vor, wenn wir uns nicht mehr sorgen müssten, wenn wir einen Ort hätten, wo wir unsere Sorgen tatsächlich loswerden und sie auch nicht mehr anpacken. Sie ablegen, immer wieder, wenn sie kommen. In Philipper 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Also hier steht im Grunde genommen das Gleiche, dass Gott uns unsere Sorgen abnimmt und wir tatsächlich Frieden finden. In Matthäus 6 sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Also das, was Jesus uns definitiv abnehmen möchte, sind unsere Sorgen. Und ich bin so froh, manchmal stehe ich morgens auf und dann steht da so ein großer Berg vor mir und ich denke, schaffe ich das? Und ich werde bestimmt wieder Menschen enttäuschen und versagen und so weiter, diese Versagensängste. Manchmal weiß ich gar nicht, wo die herkommen. Ja? Ich wache morgens auf und dann steht alles vor mir. Und ich muss, bevor ich meine Füße aus dem Bett tue, muss ich Gott meine Sorgen anvertrauen und sagen, hier, nimm meine Sorgen, ich werfe die jetzt auf dich. Ich will damit nichts zu tun haben, ich vertraue dir. Ich finde das ein riesengroßes Vorrecht. Das dritte ist meine Schuld. Wir haben vorhin dieses Durcheinander da in der Garage gesehen. Das ist für mich so ein Bild, dass wir auch meistens zu Hause so einen Raum haben, wo es nicht so ordentlich ist. Und so ist es auch in unserer Seele. Ja, wir nach außen zeigen wir unsere aufgeräumte Seite, aber da gibt es eben auch die andere Seite. Und Jesus geht mit uns sozusagen in den Keller und räumt auf eine tiefere Ebene. Ja, Er kommt in unser Leben und er hilft uns, mit Dingen zurechtzukommen, die wir noch nie unter die Füße bekommen haben, die wir selber einfach nicht bewältigen können. Weil die Sünde ist wie, die klebt an uns. Das sind Dinge, die wir nicht alleine loswerden. Er starb am Kreuz für unsere Schuld. Also es geht nicht nur um diese einzelnen Dinge in unserem Leben, sondern es geht im Grunde genommen um unsere ganze Lebensschuld. Das ist ja das, der Kernpunkt oder die Mitte des Evangeliums, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und alle unsere Schuld auf sich genommen hat, die Strafe für unsere Schuld. Deswegen können wir ihm unsere Schuld bringen und wir bekommen sie vergeben. Das ist großartig. Und das will definitiv er uns abnehmen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Last fast zusammenbricht. Ich nehme dir deine Schuld ab, deine Lebensschuld, aber auch die Dinge, die dich immer wieder quälen, wo du nicht frei bist. Ich vergebe dir nicht nur, ich erlöse dich. Also das heißt, ich befreie dich, dass du das nicht mehr tun musst. Dass du anders leben kannst, das geschieht nur durch mich. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ein letztes, mein Bemühen, ein guter Christ zu sein, auch das war mir an der Stelle wichtig, weil viele versuchen, irgendwie gut zu leben und Gott zu gefallen, aber es gelingt ihnen nicht und wir müssen eigentlich damit aufhören, weil es aus eigener Kraft geschieht, weil wir wollen gut sein, wir wollen gute Christen sein. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich komme zum zweiten Punkt. Also jetzt geht es darum, um dieses System, mein Joch tauschen. Es geht darum, dass wir unser Leben neu zuordnen. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Wir kennen dieses Bild vom Joch, ja. Viele vielleicht noch von früher oder wir kennen es zumindest von Bildern, wenn Tiere ein Joch tragen, einen Pflug ziehen oder einen Wagen ziehen. Jesus meint damit, stell dein Leben unter meine Leitung und lerne von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es ist wichtig, dass wir an der Stelle etwas verstehen, nämlich, dass wir nie ohne Joch sind. Wir sind nicht frei. Kein Mensch ist frei. Er trägt irgendein Joch. Wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist die Frage, wer oder was treibt dich an? Was treibt dich sonst? Wer sitzt auf dem Kutschbock deines Lebens? Oder vor welchen Karren lässt du dich spannen? Oder vielleicht noch ein bisschen primitiver, wo machen wir uns zum Ochsen? Ich möchte euch mal das Konzept der äußeren und inneren Antreiber vorstellen. Mir hat das persönlich sehr geholfen und ich glaube, dass es auch euch helfen kann. Weil das oft unbewusste Dinge sind, die uns antreiben, etwas zu tun und wir nehmen das gar nicht wahr. Die äußeren Antreiber kennen wir alle gut. Das ist der Arbeitgeber, ja, der möchte, dass wir immer mehr leisten, trotz gleichem Lohn oder so. Oder andere Antreiber, vielleicht finanzielle Zwänge oder die überhöhten Erwartungen, denen wir uns gestellt sehen, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde, in der Ehe, in dem Verein, wo ich mich ehrenamtlich engagiere. Da können wir vielleicht, haben wir mehr Handlungsspielraum, als wir manchmal denken. Aber das möchte ich nicht ausführen. Ich möchte über die inneren Antreiber sprechen. Das ist ein Modell für unsere inneren Steuerungsmuster oder für unsere Motivatoren. Also warum tue ich das, was ich tue? Sie steuern unser Denken, Fühlen und Verhalten. Im Grunde genommen ist es die Stimme von Autoritäten in unserem Leben. Das waren die Eltern, das ist der Kulturkreis, in dem wir uns befinden, mit ihren Traditionen und Werten, irgendwelche prägenden Erlebnisse. Wir haben ihre Ansprüche und Erwartungen verinnerlicht. Und wir haben eine sehr feine Antenne dafür entwickelt, für welches gezeigte Verhalten wir am ehesten Zuwendung erhalten oder mit welchem wir sie eher aufs Spiel setzen. Und wie ich schon sagte, das geschieht im Wesentlichen unbewusst und es geht dabei, diese inneren Antreiber sich bewusst zu machen, um ihnen widersprechen zu können mit Gottes Hilfe. Ich glaube, nur so funktioniert's. Und ich habe die einmal mitgebracht hier, diese 5 inneren Antreiber. Der eine ist, sei perfekt. Der Charaktertyp ist der Perfektionist. Sein wichtigstes Ziel ist es, fehlerlos zu sein. Und er sagt, du bist nur okay, wenn du keine Fehler machst. Und solche Perfektionisten haben wir auch in den Gemeinden. Die gibt es überall. Andere haben darunter zu leiden. Und dann dieser innere Antreiber, sei stark. Und vielleicht hören wir noch die Stimme unseres Vaters oder so, der gesagt hat, du musst so und so sein. Also sei stark, das ist so der Held, der keine Schwäche zeigen darf. Er muss immer stark sein. Und der dritte Antreiber ist, streng dich an. Das sind so die chronischen Stressliebhaber. Die geben immer 110%. Die sagen, ich bin nur okay, wenn ich alles gebe, bis zum Umfallen. Und dann gibt's den inneren Antreiber, mach's allen recht. Das ist mein innerer Antreiber gewesen. Ja, das sind so die netten Typen, die nicht Nein sagen können, die allen helfen wollen und immer zusagen, anderen immer recht machen, damit sie die Anerkennung nicht verlieren von den anderen. Und dann gibt's noch den inneren Antreiber, beeil dich. Das ist so der Hektiker, ja, der erledigt alles schnell. Der ist immer schnell unterwegs. Ich weiß nicht, ob du dich darin wiederfinden kannst. Ich habe dieses Konzept etwas ausführlicher. Wer das von mir haben möchte, kann das gerne haben. Dann kann man da noch ein bisschen nachlesen. Kann sehr hilfreich sein, um Dinge zu erkennen. Wie gesagt, weil das oft unbewusst läuft. Und jetzt möchte ich dir noch einmal die Frage stellen an dieser Stelle, was treibt dich eigentlich? Vor welchen Karren lässt du dich spannen? Wo machst du dich zum Ochsen? Unser Leben neu zuordnen bedeutet, uns Jesus bewusst unterzuordnen. Das sind die 2 Dinge. Jesus sagt, stell dein Leben unter meine Leitung und lerne von mir. Dann wirst du Frieden finden, Ruhe finden für deine Seele. Eigentlich ganz einfach. Vielleicht kann man dann beten und buchstabieren, ich gehöre nicht den Menschen. Ich gehöre nicht meinem Chef. Klar, der hat ein Recht auf meine Arbeitsleistung, er bezahlt mich ja auch dafür. Aber ich gehöre nicht der Arbeit. Ich gehöre auch nicht mir selbst. Ich gehöre Gott. Meine Zeit steht in seinen Händen. Ich komme zum letzten Punkt von Jesus lernen und ich habe das mal genannt, das Leben in Freiheit. Ich möchte heute Abend Lust darauf machen, auf dieses Leben in Freiheit. Also das Joch, wenn wir das Bild vor Augen haben, würden wir sagen, das ist nicht unbedingt ein Bild von Freiheit, sondern eher so ein Bild von Knechtschaft. Ja? Diese Ochsen haben ja überhaupt keine andere Wahl oder das Pferd hat keine andere Wahl unter diesem Joch. Aber in diesem Fall, wenn es um unseren Glauben geht, ist es ein Symbol von Führung, von Frieden und Freiheit. Jesus sagt, das Joch, das ich dir auferlege, das drückt nicht. Das ist maßgeschneidert. das ist leicht. Und ich möchte mal kurz zeigen, wie sich das auswirkt. Ich klicke gleich alles an. Es hat Auswirkungen auf unseren Weg. Es geht um die Führung unseres Lebens, auf das Tempo, das wir gehen und auf die Last, die wir tragen. Wenn Jesus sein Joch auf dein Leben legt, dann hat das Auswirkungen auf diese drei Dinge. Er will uns den Weg führen. Es gibt jetzt im Alten Testament in Jesaja ein wunderschönes Bild, wo steht, dass wir das gar nicht wollten, dass wir dieses Joch zerbrochen haben. Ich lese das mal vor. Von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Das ist Jeremia, Kapitel 2. Das heißt, wir haben kein Vertrauen, wir glauben das nicht. Da ist immer noch unser rebellisches Herz und wir sagen, ich will mich nicht Jesus unterordnen, ich will nicht unterworfen sein. Ich will auch nicht vergeben. Ich will meine Freiheit nicht verlieren. Ich will machen, was ich will. Ein paar Verse weiter steht, und das sind drastische Bilder, die Jeremia hier gebraucht. Du läufst umher wie eine Kamelstute in der Brunst. Und das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung für unsere Kopflosigkeit und Orientierungslosigkeit. Wir sagen, wir wollen nicht dieses Joch, dass Jesus uns auferlegt, ich mache mein Ding und wir merken gar nicht, dass wir ständig begehren, aber nie erreichen, nie Frieden finden. Voller Unruhe und Orientierungslosigkeit. Und der Herr sagt, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn du dein Leben unter mein Joch stellst, dann führe ich dich den Weg, den du gehen sollst. Das Zweite ist sein Tempo. Gott treibt uns nicht, sondern er führt uns. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Schafhirten und einem Ziegenhirte. Der Ziegenhirte geht hinter den Ziegen her, die Ziegen lassen sich treiben. Schafe lassen sich nicht treiben. Schafe muss man vorangehen, die werden geführt. Und Jesus ist kein Ziegenhirte, der uns treibt, der mit dem Stock hinter uns her ist und ständig draufhaut, damit wir uns in Bewegung setzen. Viele leben so und denken, dass es so ist, sondern Jesus ist der Schafhirte, der vorangeht. Hier gibt es wieder so ein wunderschönes Bild aus dem Alten Testament von dem Propheten Jesaja. Er sagt, wenn ihr zu mir umkehrt und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Aber ihr wollt nicht. Wieder das Gleiche. Ihr wollt nicht. Ihr sagt, nein, auf Pferden wollen wir dahin fliegen. Aber ihr werdet nicht fliegen, sondern fliehen. Das ist auch interessant. Wir denken, wir sind gut und schnell unterwegs. In Wirklichkeit sind wir auf der Flucht. Unsere Geschwindigkeit im Leben ist ein Ausdruck der Flucht, auf der wir uns befinden. Wir fliehen. Wir fliehen in die Arbeit. Wir fliehen in unser Hobby. Wir fliehen in die Dinge, wo wir uns am stärksten geschützt fühlen und gehen nicht die Themen in unserem Leben an, die dringend notwendig wären. Und unser Charakter verändert sich nicht. Und das Schlimme ist, Gott spielt darin keine Rolle. Wenn Jesus in unserem Leben vorangeht, dann ist das eine absolut gesunde Geschichte. Dann bestimmt er das Tempo in unserem Leben. Und wir sehen dann wieder die Blumen am Wegesrand. Wir sehen dann wieder die wertvollen Dinge in unserem Leben, weil Gott uns führt, weil er uns, ne, wir kennen alle wahrscheinlich Psalm 23, weil der gute Hirte uns zum frischen Wasser führt und auf grüne Weide führt und auch im dunklen Tal führt. Und der letzte Punkt, seine Last. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Das habe ich noch nicht bis in die Tiefe verstanden, weil wir manchmal wirklich Lasten haben, die nicht leicht sind. Aber ich glaube, Jesus will damit sagen, im Vergleich zu der Last, die du jetzt trägst, mit deiner Schuld und dass du selber dir deine Ziele setzt und dass du selber praktisch getrieben bist, die Last, die ich dir auflege, ist dagegen leicht. Und das Besondere ist, dass Jesus uns jetzt nicht, also er ist nicht der Sklaventreiber, der uns jetzt eben antreibt, der uns zur Leistung treibt, sondern er geht mit uns unter dieses Joch. Das ist das Spezielle. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er geht mit uns unter dieses Joch und trägt mit uns die Last. Das ist das Große. Ich habe auch dicke Bretter zu bohren in meinem Leben. Ja, ich will mich nicht vergleichen, aber für mich ja, gibt es dicke Bretter zu bohren. Und für mich ist es ein Riesentrost, dass ich weiß, dass Jesus diese Last mit mir trägt und dass ich mit ihm alles besprechen kann und dass er mich da durchträgt. Das ist schon der Schluss. Das ist die Einladung, die wir hoffentlich heute verstanden haben, dass Jesus sagt, komm zu mir mit deiner Last. Komm, so wie du bist. Ich will dir deine Last abnehmen. Und ich möchte da ganz konkret einladen, das auch zu tun, Dinge loszuwerden. Wir können durch ein Gebet können wir uns öffnen und können Gott sagen, hey, hilf mir, ich brauche dich, ja, hilf mir, räum auf in meinem Keller und in meinem Leben und hilf mir, Dinge zu verändern. Manches wird prozesshaft geschehen, ja, wir werden nicht von heute auf morgen eine schlechte Ehe zu einer guten Ehe machen oder eine schlechte Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben, die wird über Nacht keine gute Beziehung. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt und uns führt, dann ist Heilung auch von Beziehungen, ist inbegriffen. Also Gott schenkt uns das, dass wir vorankommen, dass Dinge heil werden, dass Dinge wieder ganz werden, dass Dinge neu werden. Und deswegen, eigentlich bräuchte ich ja nur diesen Vers stehen lassen, dass Jesus sagt, komm zu mir, wenn du unter deiner Last leidest. Ja, nimm mein Joch auf dich und lerne von mir, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ich habe jetzt mal ein Gebet vorbereitet für die heute Abend, die sagen, das ist genau mein Thema und ich möchte das eigentlich. Ich möchte mein Leben unter die Leitung von Jesus Christus stellen. Ich weiß ganz genau, dass das wichtig ist und dass das auch für mich dran ist. Dann möchte ich dich einladen, das heute Abend auch schon konkret zu machen. Ich habe am Anfang gesagt, Strategie des Teufels ist Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Gottes Strategie ist, komm zu mir, sprich mit mir, sei ehrlich, sag mir, was dich beschäftigt. Ich lade dich ein. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitsprechen. Vielleicht ist das für manche ganz neu und die sagen, da muss ich auch jetzt erstmal drüber nachdenken, das war jetzt viel auf einmal, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du heute merkst, das ist genau das, was du willst und dass Gott zu dir gesprochen hat, dann kannst du dieses Gebet mitbeten. Ich werde das jetzt laut vorbeten und du kannst es zu deinem Gebet machen. Du kannst das natürlich, wenn du magst, laut mitbeten. Ja, wenn du so mutig bist, bete es laut mit. Du kannst es aber auch leise tun. Wichtig ist, dass du es von Herzen tust. Und dass du weißt, jetzt rede ich mit Gott und ich stelle mein Leben unter seine Leitung. Wir beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir meine Last abnehmen willst. Du kennst meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Bisher habe ich mein Glück außerhalb von dir gesucht. Ich bekenne dir alle meine Schuld und Sünde und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich sinnvoll leben kann. Jetzt verstehe ich, dass wahres Leben nur bei dir zu finden ist. Ich folge deiner Einladung und stelle mein Leben unter deine Führung. Hilf mir, die richtigen Prioritäten in meinem Leben zu setzen. Ich will von dir lernen. Bitte zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Lieber Vater, ich möchte dir danken für diesen Abend. Ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist die Wahrheit und es ist lebendig. Es spricht auch heute in unser Leben hinein. Und ich danke dir, dass du das getan hast, so wie du es auch versprochen hast und immer wieder tun willst. Du suchst uns, du gehst uns nach. Und ich danke dir jetzt für jeden, der das Gebet mitgesprochen hat und der sich von Herzen wünscht, zu dir zu gehören, sein Leben unter deine Leitung zu stellen, der erkennt, dass er es nicht alleine schafft. Ich danke dir dafür, dass du das, diese Wahrnehmung geschenkt hast und bitte dich, dass du jetzt das Herz füllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude, mit der Gewissheit der Vergebung. Ich bitte dich noch um gute Gespräche und dass auch Fragen noch geklärt werden können. Hab herzlichen Dank für diesen Abend und hier für unsere Gemeinschaft. Amen.